Herzlich willkommen bei Wissensart, dem Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Heißen Sie Elisabeth Juliane Nöstlinger und Anna Heringer.
Form follows love.
Orange, Grün, Sonnen- und Safrangelb, das sind die Farben der T-Shirts, Stolen, Tücher und Wandbehänge aus Bangladesch. Gezeigt wurden sie anlässlich der diesjährigen Goldecker Dialoge im Ausstellungsraum des Schlosses.
Also diese Fülle an Farben ist für mich wirklich ein Sinnbild von Bangladesch. Ich kann mich erinnern, wenn ich aus meinen Reisen zurückgekommen bin und meine kleine Tochter war schon ganz erwartungsvoll vom Koffer und bis ich den aufgemacht habe und dann die ganzen Farben rausgequollen sind und dann hat sie immer gesagt, ja Mama, aber Bangladesch ist doch ein armes Land. Ich habe gesagt, ja, aber deswegen kann es ja schön sein. Und das war auch so, wie ich es erlebt habe. Also ich bin das erste Mal, wie ich hingekommen bin, habe ich mir auch gedacht, das ist ein graues Land, weil das oft in den Medien war, die Überschwemmung und die Flut und die Armut. Das war für mich grau im Kopf. Und dann bin ich hingekommen, bin eingetaucht in ein Meer und eine Fülle von Farben. Es war für mich eine absolute Faszination.
Ein Paar mit einem kleinen Kind betritt während unseres Gespräches in bunter Tracht den Schlosshof. Selten ist so eine Farbenpracht in Österreich geworden. Eintönig wie die Kleidung erscheinen auch viele Neubauten. Gibt es dafür Gründe? Haben Sie eine Erklärung dafür?
Ja, generell weiß ich es nicht so sehr. Bei der Architektur weiß ich schon eher, glaube ich, die Architektinnen und Architekten scheinen manchmal wirklich Angst vor der Farbe zu haben oder Farbe zu bekennen. Und was das schade ist, dass die Farbgestaltung eigentlich der Werbung überlassen wird in den Städten. Da blinkt's und funkelt's. Aber die Architektur ist seltsam farblos geworden. Also alle Schattierungen von Grau, Weiß, Lieblingsfarbe der Architekten Schwarz. Aber es ist schade, weil gerade eben die Farbigkeit in Städten unheimlich wichtig ist. Und wenn ich jetzt das vergleiche, wenn ich aus Bangladesch zurückkomme, dann kommt mir das so farblos bei uns vor. Und ich merke dann selber, am Anfang trage ich noch sehr viele Farben und dann je länger ich hier bin, falle ich wieder zurück in die Eintönigkeit. Und das ist schade, ist wirklich schade.
Die Häuser sind aus Lehm gebaut. Sind sie auch bunt bemalt?
Der Lehm dort ist eher sandig, also eher ockerfarben. Und dann gibt es Verzierungen, so bei den Hauseingängen zum Beispiel. Da wird dann einfach mit Rot, das ist auch die selbe Farbe, die man mit dem Punkt fürs dritte Auge verwendet, die wird dann verwendet zum Beispiel. Also der Fantasie sind da selten Grenzen gesetzt.
Die Pölster sind mit Ornamenten bestickt. Haben diese eine Bedeutung?
Also für mich ist ein Ornament der Ausdruck von Lebensfreude, auch von, ja, Zärtlichkeit in einer gewissen Weise. Also man macht nicht nur einfach so irgendwie, wie es funktioniert, sondern man macht einen Schlenker oder man macht jetzt ein kleines Spiegelchen hin, einfach weil sie Lust haben. Also wir sagen dann immer bei uns, ja, der Geschmack ist schlichter, wir können nicht so viel spiegeln, aber das ist für die Frauen immer total fad. Und dann kommen wieder die Kissen mit 5 Spiegel zurück, obwohl wir ohne Spiegel bestellt haben. Aber man merkt so, die Lust am Schmücken und am Ornament, die ist einfach da noch so an der Oberfläche. Und das merkt man an den Kindern, die schon ihren Punkt an der Stirn haben und ihren Nagellack haben, obwohl sie fast nichts zum Anziehen haben. Aber diese Freude am Schmücken ist einfach da.
Sie folgen nicht mehr dem Leitsatz Form follows function, sondern sagen
Form follows love.
Und dieser Liebe folgt Anna Heringer in all ihrem Tun. Sie ist Architektin. Ihr Material ist der Lehm, die Quelle ihrer Inspiration Bangladesch. Ihr Anliegen nachhaltiges Bauen und ihre Philosophie?
Zu schauen, was hat man an Ressourcen vor Ort fahren und was kann man das Beste draus machen mit dem Handwerk.
Dafür wurde sie international mit Preisen bedacht. In New York zeigte das MoMA ihre Arbeiten, in Sao Paulo das MAM und 2018 die Architekturbiennale Venedig. Dort haben sie Theresia und Heinz Kaiser für Goldeck entdeckt. Sie wollten die Begeisterung ins Dorf tragen und die Botschaft in Österreich verankern.
Ich habe unglaubliches Glück gehabt, dass ich bei einer ganz tollen Organisation gelandet bin, bei Deepshikha, die alles von Bangladeschis geleitet wurde. Und was ich dort lernen durfte, war, dass die nachhaltigste Strategie für Resilienz oder für gute Entwicklung die ist, wo man schaut, was hat man vor Ort vorhanden, was ist von der Natur gegeben und wie kann man daraus das Beste machen, am besten mit den eigenen Händen. Und eben keine Abhängigkeit entstehen zu lassen von externen Faktoren. Und genau dieses Prinzip habe ich dann später versucht, in die Architektur umzusetzen.
War Ihnen schon klar, wie Sie hingegangen sind, dass Sie Architektin werden wollen?
Naja, ich habe es im Hintergrund gehabt. Also ich habe diesen unglaublichen Drang in mir gehabt, die Kreativität rauszulassen. Und die Schönheit war mir was sehr, sehr Wichtiges. Und das war, wenn man so die normale Entwicklungszusammenarbeit angeschaut hat, war das immer als Luxus gesehen. Also wenn es Richtung Bauen ging, dann ging es immer um Ingenieurwesen und eigentlich nicht ums Gestalten. Und das ist eigentlich ein bisschen so, wie wenn man eine Medizin verabreicht ohne Liebe oder ohne Empathie. Und ich glaube, die Schönheit gehört da ganz, ganz wichtig dazu. Das war aber damals noch nicht wirklich ein Thema und deswegen war ich verunsichert. Also ich habe diese zwei Leidenschaften gehabt, zum einen die Entwicklungszusammenarbeit und wirklich was bewegen in der Gesellschaft, auch wirklich ein Anliegen der Mitwelt gegenüber, also der ökologischen und unserem Planeten gegenüber und zum anderen aber auch wirklich diesen Gestaltungsdrang. Und ich habe lange nicht gewusst, wie ich diese zwei Passionen zusammenspannen soll und das Missing Link, also das Verbindungsstück, war dann der Lehm.
Lehm, das Material, das aus dem Boden kommt, überall vorhanden ist und an eine traditionelle Bauweise in Bangladesch anschließt. Mittlerweile baut Anna Heringer auch in Europa mit Lehm, lässt das Bauen wieder zu einem gemeinschaftlichen Akt werden. So geschehen beispielsweise in Worms, als sie die Ausschreibung gewann, einen Altar zu erbauen. Da stampften alle im Ort ansässigen Religionen jeweils nach ihren Klängen den Lehm. Aber bleiben wir noch etwas bei Anna Heringers Werdegang.
Meine Karriere eigentlich beim Bauen ist als Pfadfinderin losgegangen. Das war toll. Also jedes Jahr mindestens 2 Wochen Sommerlager und eine kleine Stadt bauen, eine kleine Zeltstadt mit den Dingen, die man vorfindet, also mit ein paar Rundlingen aus dem Wald, wo wir dann aber auch eine Umweltarbeit gemacht haben, um Dinge zurückzugeben. Also wirklich, also das Motto war immer, man hinterlässt nichts als den guten Ruf. Und das hat mich stark geprägt. Klar, also entsteht eine kleine Stadt, eine kleine Siedlung für 2 Wochen und danach bleibt nichts übrig. Also tolle Erinnerungen. Und wir haben immer versucht, Umweltarbeit zu machen, wo wir was zurückgeben konnten für den Ort. Und das hat mich natürlich geprägt. Und auch diese Kraft, die im Prozess steckt, wenn man gemeinsam ein Lagerturm hochzieht zum Beispiel und man ist da als kleine 12-Jährige mit dabei und hat natürlich nicht unbedingt die große Muskelschmalz, aber trotzdem zieht man mit und man hat das Gefühl, boah, am Schluss, wenn der Turm steht, boah, ich habe da mitgemacht. Und genau dieses Gefühl, das will ich eigentlich auch meinen Nutzerinnen und Nutzer von den Gebäuden schenken oder ermöglichen.
In Österreich sieht's meist anders aus. Mitsprache ist selten, Mitarbeiten vielleicht auch gar nicht erwünscht. Das ist wahrscheinlich auch dem Baustoff geschuldet. Wer kann schon eine Beton- oder Ziegelmauer hochziehen? Wer hat das Know-how, moderne Materialien Wand für Wand zu verarbeiten? Ganz anders wird in Bangladesch gebaut. Dort werden die Häuser aus Lehm und Bambus errichtet.
Ja, Lehm und Bambus, wobei der Lehm natürlich bei uns in Europa auch ein historisches Material ist. Da haben wir ein bisschen eine Gedächtnislücke. Also der Lehm wird immer als Material der Armut eigentlich gesehen und deswegen ist er irgendwie im kollektiven Bewusstsein so etwas verdrängt. Aber wir haben die Fachwerkbauten oder Burgenland natürlich immer noch viele Lehmbauten. Also auch bei uns in Österreich, in Deutschland, ist der Lehm ein traditionelles Baumaterial. Ganz klar, weil er vorhanden ist. Lehm ist nichts anderes als erodiertes Gestein, also Berge sozusagen. Und davon haben wir ja hier in der Gegend genug. Also ist er da, aber ich habe es nicht so wahrgenommen, ganz klar. Und in Bangladesch war es einfach unglaublich schön zu erleben in diesen Lehmdörfern. Diese Weichheit, diese Sinnlichkeit, auch wenn man durch enge Gassen durchgeht und man fühlt sich nie bedrängt, sondern man fühlt sich immer umarmt von den Wänden. Ich glaube, der Mensch hat so eine starke Verbindung mit dem Element Erde. Es ist ja wirklich nicht nur Baumaterial, sondern es ist ein Element, Mutter Erde. Und da fühlt man starke Verbundenheit, man fühlt sich wirklich hingezogen zu dem Material.
Würden Sie sagen, auch wir könnten wieder mit Lehm bauen?
Ja, ganz bestimmt. Und das müssen wir auch, weil wir wissen alle, dass wir in dieser Art, wie wir jetzt bauen, mit dem Einsatz von Ressourcen können wir in Zukunft nicht weiterbauen. Und wir müssen uns drauf besinnen. Ich meine, das ist gesunder Menschenverstand. Was haben wir lokal vorhanden? Das ist das Holz natürlich, das ist der Lehm, das sind die Faserstoffe wie Stroh. Und man kann daraus tolle, auch moderne Architektur machen, die wirklich gesund ist für die Menschen, die drinnen wohnen, die Arbeitsplätze schaffen und die noch dazu gesund für den Planeten ist. Und genau das braucht man.
Wenn das stimmt, dann wirkt sich das auch auf die Gemeinschaft aus. Siehe im Dom zu Worms. Doch bei uns werden vielerorts die schönsten Landschaften zubetoniert, bräunliche Schachtelhäuser hingestellt und ohne erkennbaren Grund vor ein Nachbarhaus geknallt. Das Motto »Ich, ich und nochmals ich« herrscht vor, ohne Rücksicht auf Ästhetik und schon gar nicht auf den Charakter eines Ortes. Irgendwann fällt's dann gar nicht mehr auf. Mancherorts gibt's dennoch Hoffnung, zum Beispiel in Rosenheim. Dort stampft Anna Heringer gerade ein Haus aus dem Boden.
Das habe ich gemeinsam mit Martin Rauch entworfen. Das ist ein tragender Holzbau, hat eine Weidenfassade, weil es in einem Auwald ist und soll quasi als Gebäude gar nicht so stark wahrgenommen werden, sondern eher als Nest. Und innen haben wir sehr viel Lehm. Also wir haben Stampflehm, der eher so das archaische Pure ist und so ein bisschen die Rohheit auch hat. Und dann haben wir die ganz feinen Lehmputze drinnen. Wir haben eine Lehmkaseinböden. Also da gibt es den Lehm in verschiedenen Nuancen, der wirklich ganz viele Sinne zum Klingen bringt, würde ich sagen. Und das ist wirklich so eine Reduktion auf das Nötigste, alles auf lokale Materialien, und das tut gut. Also in diesem Überfluss, auch Überbelastung an Sinnen, wenn wir so im Alltag sind, da tut es unheimlich gut, von so ganz archaischen, ursprünglichen Materialien umgeben zu sein. Da merkt man kommt zur Ruhe.
In Österreich wird auch die Bodenversiegelung diskutiert und die Höhe der Häuser. Die wachsen immer weiter in den Himmel hinein. Wäre Lehm als Baumaterial auch für Hochhäuser geeignet?
Ja, es gibt Pläne, wo man natürlich eher mit Hybriden arbeitet, wo man dann entweder mit Holz und dann Lehmausfachungen arbeitet, aber man weiß ja, dass man mit Holz auch schon vielgeschossig bauen kann. Ich würde, glaube ich, nach wie vor so 5 Geschosse aus einem menschlichen Maßstab, also Baumhöhe aus einem menschlichen Maßstab sehen. Und ich glaube, dass man, weil wir wissen es von Paris, von Städten wie Paris, dass man eigentlich sehr dicht bauen kann mit einer relativ geringen Höhe von 5, 6 Geschossen. Also ich glaube nicht, dass das die Lösung ist, wie in Shanghai jetzt die Leute jetzt da in Hochhäusern zu stapeln, wo man den Bezug zur Straße verliert, wo man auch so viel Abstand zum nächsten Gebäude haben muss, weil es natürlich mit Beschattung und allem, da entsteht keine Beziehung. Das ist schade. Also es braucht eine gewisse Dichte unten, aber es braucht auch den Bezug zum Platz, zur Straße dazu.
Den Bezug zur Architektur haben Sie in Bangladesch endgültig gespürt. Die Ausbildung war der nächste Schritt. Wo haben Sie Ihr Handwerk gelernt?
Die Ausbildung war in Linz, an der Kunstuniversität Linz, bei Roland Gneiger, und das ist ein Vorarlberger, und kommt auch aus dieser eher pragmatischen Herangehensweise von der Architektur, die ja immer, wo das Konzept, der Prozess auch sehr wichtig ist. Und das war eine ganz tolle Schule für mich. Und natürlich, nachdem es eine Kunstuniversität war, war die Gestaltung natürlich ein wichtiges Element. Und ich habe das beides gebraucht. Und ja, dann habe ich meine Diplomarbeit dort gemacht, in Linz. Und das war eine Schule aus Lehm und Bambus für dieses Dorf Rudrapur, in dem ich sehr viel Zeit verbracht habe und sehr schöne Zeit verbracht habe.
Wieso haben Sie sich dieses Dorf ausgesucht? Gab es da zuvor schon eine Beziehung dahin?
Ja, also in dem Jahr, in dem ich in Bangladesch gelebt habe, da war ich sehr viel in diesem Dorf, und das hat einfach eine besondere Stimmung gehabt. Also diese unglaublich satten grünen Reisfelder, wo der Blick so schweift in den Horizont, ist ja alles flach. Ich habe monatelang gedacht, es muss halt wolkig sein, die Berge sieht man nicht, bis ich mal drauf gekommen bin. Nein, die Berge gibt's einfach hier nicht. Aber es ist so wunderschön, dieses satte Grün und dann die Farben, die Frauen in den Saris zum Beispiel da in die Landschaft mit reinbringen. Es ist fast alles handgemacht. Das heißt, es gibt kaum was, was dem Auge wehtut. Es ist wirklich, jeder Alltagsgegenstand ist schön gestaltet, und da merkt man auch, dass ja, das Bauen auch sehr mit dem spielerischen Element verbunden ist. Also die Verzierungen und ja, also das gemeinsame Tun, das Bauen von Häusern, und dass das auch Gemeinschaft, ja, Gemeinschaft baut. Also man baut nicht nur Gebäude, man baut auch Gemeinschaft gleichzeitig. Das war eine faszinierende Prägung, und das habe ich einfach mitgenommen für alle meine folgenden Projekte.
Wie schon gesagt, viele Ihrer Bauten wurden ausgezeichnet. Man könnte sagen, jedes Jahr haben Sie einen bedeutenden Preis erhalten, darunter auch den Aga Khan Award für eine Schule in Bangladesch.
Ja, für den Aga Khan Award, da habe ich das Glück gehabt, dass ich nominiert wurde. Nie hätte ich mir das träumen lassen, dass irgendwie eine kleine Schule in einem Dorf, das nicht einmal irgendwie innerhalb von Bangladesch natürlich keinerlei Bekanntheit hat, dass das gefunden wird erst einmal und dass es dann wirklich diesen Weg nimmt. Und ich war total aufgeregt, wie ich gewusst habe, dass es nominiert ist. Und dass dann wirklich die Auszeichnung gekommen ist, das war totales Erstaunen und einfach ein Glücksgefühl, weil ich gewusst habe, ich kann auf dem Weg weitergehen. Und das war auch eine schöne Bestätigung, weil damals Architektur in den Entwicklungsländern war kein Thema. Und ich konnte mir das nie vorstellen, hier ganz normal in einem Architekturbüro zu sitzen und dann irgendwelche Sesselleisten aus weißem Marmor irgendwie zu entwickeln, damit das dann irgendwo fugenlos in die Wand übergeht optisch und so, solche Sachen, da hatte ich mir nicht vorstellen können, so zu arbeiten. Und ich war wahnsinnig froh, dass mir das ermöglicht hat, da weiterzugehen und meinem Herz zu folgen.
Ein Jahr Low Fellow in Harvard, viele Einladungen von Universitäten, die Kunst des Lehmbaus zu lehren, prägten und prägen das Leben von Anna Heringer. Wie inspirierend ist das für Sie selbst?
Es hat mich bestärkt, dass es total wichtig ist, so einen Weg zu gehen. Also gerade in Amerika sieht man, dass die Tendenz so ist, dass man am Computer halt mit diversen Software da irgendwie Architektur entwickelt, Räume entwickelt, die dann oft einfach irgendwie sehr kontextlos ist und abgekoppelt einfach vom Ort. Und man sieht dann, dass der Traum ist, dass das großer 3D-Plotter kommt, der diese Teile dann rausplottet. Und dann, egal wo der steht, der Plotter, wo der billigste ist, und dann wird das weltweit dann irgendwie zusammengeschifft, transportiert und dann irgendwie vor Ort dann nur noch zusammengeschraubt. Man, das kennt man ja, was weiß ich, Innsbruck zum Beispiel. Und dann, das ist ein bisschen der Tod vom Handwerk, wenn man dann eigentlich nur noch dazu da ist, Dinge zusammenzuschrauben und man kann es ja nicht mehr wirklich reparieren. Und es hat einfach den Bezug zur Baukultur eigentlich verloren, weil die Baukultur aus dem Verständnis heraus entstanden ist, was habe ich vor Ort zur Verfügung und wie reagiere ich mit den Verletzlichkeiten vom lokalen Material auf das lokale Klima. Und wenn ich diese Parameter ernst nehme, diese Grenzen und Limits ernst nehme, dann kann ich eine Architektursprache daraus entwickeln, die absolut einzigartig auf einen Ort zugeschnitten ist und wirklich zugeschneidert. Und diese Einzigartigkeit, die verlieren wir. Also wir produzieren generell Gebäude, die versuchen immer lauter und lauter zu sein und immer noch mehr besonders und noch mehr besonders. Und dabei vergisst man eigentlich, da wird es so laut, dass man irgendwo auch abstumpfen und es wird beliebig. Und eigentlich so dieses Rückbesinnen auf die Basis unserer Baukultur, die uns nach Griechenland reisen lässt, weil Griechenland so ausschaut, wie es ausschaut, oder nach Venedig, weil Venedig so ausschaut, wie es ausschaut. Eigentlich das Besondere, nach dem sehnen wir uns wieder.
Manche sehnen sich auch nach einem Miteinander statt Gegeneinander. Warum ich fühle, was du fühlst, hat Joachim Bauer ein Buch benannt, in dem er über die Macht der Spiegelneuronen geschrieben hat. Nun spricht er darüber, dass wir auch fühlen müssen, was die Welt fühlt. Bei den diesjährigen Goldecker Dialogen hat er darüber gesprochen und Wissensart einen Podcast produziert, zu hören bei Spotify. Dieser Vortrag fügt sich zur Ausstellung von Anna Heringer mit den Textilien der Bangladeschi. Ist dort die Kultur der Zusammenhalt der Gesellschaft noch in dem Sinne, den Joachim Bauer in seinem Buch herbeigeschrieben hat?
Ja, und was die Bangladeschi reich sind, das sind zwischenmenschliche Beziehungen. Also da ist wirklich eine Wärme da und eine Herzlichkeit. Und das wissen wir ja, dass wir also eine große Sehnsucht nach guten Beziehungen wieder haben bei uns und auch eine Sinnhaftigkeit im Leben suchen. Und da habe ich das Gefühl, da mangelt es in Bangladesch weniger, was natürlich einfach dort, es gibt natürlich soziale Ungerechtigkeit. Bei uns ist ein zu viel da und dort ist ein zu wenig da. Also es braucht Arbeitsplätze in den Dörfern. Deswegen habe ich zum Beispiel die Initiative The Textiles entwickelt, wo Frauen die Möglichkeit erhalten, wirklich im Dorf zu bleiben, dort eine Arbeitsstelle zu haben und dort Textilien herstellen zu können, ohne dass jetzt Textilfabriken abwandern müssen, in die Städte ihre Familie zurücklassen müssen, sondern wirklich dort bleiben können, wo sie mit ihren eigenen Händen, mit der Familie gemeinsam ein Haus aus den Ressourcen vor Ort bauen können. Einen kleinen Hausgarten haben, ihre Ziege haben und die Kinderbetreuung ist geregelt, weil einfach das ganze Dorf ein fantastischer Spielplatz ist. Also alle diese Dinge und diese sozialen Beziehungen einfach ausschöpfen können, weil das können sie in der Stadt nimmer. Und genau das mangelt und deswegen arbeite ich zum einen in der Architektur, die viel Bauarbeiter braucht, also viele Arbeitskräfte braucht und zum anderen für die Frauen halt speziell im Textilbereich.
Wie ist denn die soziale Einbettung der Frau in der Gesellschaft?
Ja, da gibt's natürlich also ein Ungleichgewicht. Es ist ganz klar, dass die Frauen leider nicht denselben Rang haben wie die Männer in Bangladesch. Und das war auch interessant. Also wie wir angefangen haben mit unserer Textilinitiative, mit Dipte Textiles, da haben wir gedacht, es ist toll für die Frauen, dass sie einfach den Stoff abholen und dann zu Hause dann sie selber das einteilen können, wie sie das mit den Kindern haben wollen und so weiter. Und dann sind wir drauf gekommen, dass die Frauen drauf brennen, eine Arbeitsstelle zu haben, zu sagen können, ich gehe jetzt arbeiten, ich gehe jetzt ins Studio, also ich gehe in die Werkstatt. Und deswegen haben wir dann wieder aus Lehm und Bambus ein neues Gebäude gebaut, also quasi eine andere Art der Textilfabrik, gemeinsam mit dem Zentrum für Menschen mit Behinderung. Und also da gehen sie jeden Tag mit großem Stolz hin und das ist wichtig, dass man denen einfach die Möglichkeit gibt, sich auszutauschen. Und das hat einen anderen Wert natürlich.
Aus diesen Fabriken kommen auch die wunderbaren Gewebe, die während der diesjährigen Goldecker-Dialoge gezeigt wurden. Wandbehänge, Pölster, Schals, allesamt in prächtigen Farben, verziert mit wunderbaren Ornamenten. Der Preis ist angemessen, ähnlich wie bei uns in einem guten Fachgeschäft. Der Unterschied ist jedoch, dass die Einnahmen aus dem Verkauf zur Gänze dem Bangladeschi zugutekommen. Woraus sind die Wandteppiche nun gemacht? Wie entstehen sie?
Also wir kriegen die als Restall, das ist quasi der aufgebrauchte Teil, den wir kriegen. Die Frauen kriegen einen Sari im Jahr. Also im Vergleich dazu, in Deutschland sind 60 Kleidungsstücke pro Person im Jahr. Wenn der Sari eingerissen ist und dann legen die Frauen den zur Seite und dann kommt der nächste Sari, das Jahr später, wird drauf und dann kommen mehrere Schichten zusammen. Und dann verweben oder also sticken eigentlich die Frauen mit unzähligen Handsticken, verbinden die diese verschiedenen Schichten zu Decken. Und auf diesen Decken schläft die Familie. Also man schläft quasi auf dem Strohsack und dann hat man die Decke drauf. Und dann häuten sich die Schichten und dann kommt zum Beispiel der rote Sari vor. Und dann denkst du, mein Gott, das war ja der Sari, in dem ich schwanger mit meiner ersten Tochter war. Und dann kommt vielleicht darunter der grüne Wickelrock vom Ehemann raus. Und dann, mein Gott, das war das Jahr, da ist doch der Wasserbüffel auf seinen Haxen gestiegen und das war schwierig, da konnte er dann monatelang nicht am Feld stehen oder so. Also da kommt die ganze Familiengeschichte wieder raus. Und dann, bevor die zerfallen, weil sie halt wirklich bis zum Schluss genutzt werden, dann kommen sie erst zu uns in die Schneidereien. Und also das heißt, wir schöpfen nur das ab, quasi was als Putzlumpen enden würde oder als Kinderwindel. Und dann wird, also diese Flickelteppiche werden quasi dann in Kleidungsstücke verarbeitet, in Kissen verarbeitet, beziehungsweise dann, wenn noch das Textil halbwegs ganz ist und man das restaurieren kann, dann tun wir unsere Architekturzeichnungen sozusagen draufsticken oder das Dorf wird dokumentiert oder es kommen wichtige Zitate von den Frauen drauf, wo man einfach merkt, man möchte denen eine Stimme geben und einfach was uns gerade unterkommt, in dem Kopf rumgeistert und was wir finden, was wichtig ist, das dokumentiert gehört, das wird dann drauf von den Frauen in unserer Lehmfabrik sozusagen bestickt.
Sie sagen uns, wer ist dieses Wir?
Wir, ja, das ist natürlich immer so, dass man sowas, solche Projekte immer nur gemeinsam machen kann. Also es ist die Entwicklungsorganisation Deepshikha in Bangladesch, die von Bangladeschis geleitet wird, die auch, wie 19 war, schon meine Gastgeber waren und dann eine Schneidermeisterin in Laufen, Veronika Lang. Und dann mein Team, das ist Lucia Perianis, Barbara Miranda, so we have wir sind meistens englisch unterwegs, das war jetzt kurz der gedankliche Übergang. Wir sind einfach ein Team, das begeistert ist, wie man mit einfachsten Mitteln tatsächlich Leben verändern kann, dabei auch noch was Schönes rauskommt.
Wie haben Sie sich gefunden?
Das sind so die Zufälle, die einem wirklich zufallen. Man hat eine Idee irgendwo oder man sieht ein Potenzial in einer schönen Decke, die zum Trocknen ausgehängt ist, in einem Dorf in Bangladesch. Und dann bin ich eingeladen worden von der GEZ, von der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Bangladesch, zum Thema, wie kann man den Textilsektor nachhaltiger gestalten. Und ich habe dann einfach im Zuge dieses Workshops einfach festgestellt, mein Gott, da bin ich wirklich am Ende meines Lateins als Architektin. Da kann ich jetzt nicht nur eine schönere Fabrik hinstellen. Da muss man wirklich tiefer gehen. Und ich habe gemerkt, auch Infrastruktur, jetzt Autobahnen in den Dörfern zu bauen oder große Infrastrukturen, Strom in die Dörfer zu bringen, das bringt alles nichts, sondern man muss eigentlich ein Produkt entwerfen, das komplett dezentral hergestellt werden kann, das nicht der Mode folgt, sondern das eigenständig existiert und das völlig mit fußbetriebenen Singermaschinen oder mit der Hand gefertigt werden kann und wirklich dadurch unabhängig ist. Und dann sind wir einfach die richtigen Leute. Da haben wir gedacht, ja, ich kenne so viele Frauen, die von Deepshikha ausgebildet werden. Da ist eine Ressource da, die nutze ich. Und dann habe ich zu Hause dann auch einfach ein bisschen nähen gelernt, eben von der Schneiderin, von Veronika Lang, und die einfach auch sehr gut entwirft. Und gemeinsam haben wir dann die Entwürfe gemacht. Und dann ergibt es eines das andere. Das ist am Anfang immer ein Gefühl, da reizt mich was, da gibt's ein Potenzial und ja, da wird was gebraucht. Also da ist irgendwo was verbessert gehört oder verändert gehört und dann macht's einfach irgendwo so zing und dann kommen die Ideen und dann die richtigen Leute und dann entsteht was Neues.
Wie finanzieren Sie sich und die Projekte?
Ich habe das wahnsinnige Glück, dass ich immer wieder, wenn es knapp wird, irgendwo einen Architekturpreis kriege oder sonst irgendwo. Ich habe wirklich, wirklich Glück. Also ich habe auch so das Gefühl, wenn man die Talente lebt, für die man auf der Welt ist. Und ich glaube, dass jeder Mensch mit bestimmten Potenzial irgendwo hier ist. Und wenn man das anzapft und einsetzt, nicht nur zum Spaß, zum eigenen Spaß, sondern auch zur Freude und zum Sinn für andere, dann sorgt das Leben schon auch dafür, dass man durchkommt. Und so habe ich das erlebt.
Wenn Sie rückschauen möchten in 20, 30 Jahren, was möchten Sie da sehen?
Also was die Architektur betrifft, da möchte ich, wenn ich alle meine Baubudgets zusammenzähle und ich hoffe, dass sie dann doch in gute Millionenhöhe kommen, dass ich mir sagen kann, dass das Geld wirklich an die richtigen Leute gekommen ist, das Handwerk unterstützt hat und die Handwerkerinnen Handwerker unterstützt hat und nicht irgendwie in große Industrien gelandet ist. Und letztendlich ist jede Wahl des Materials eine Entscheidung, wer davon profitiert. Und ich möchte einfach, dass der Planet nicht Schaden nimmt, sondern wirklich gesunden kann. Und ich möchte, dass die Gesellschaft ausgeglichener ist und gerechter ist. Und da möchte ich natürlich wirklich vor allem halt den Menschen unterstützen und nicht große Industrien.
Sehen Sie für diese Bauweise, für diese Art zu denken, auch in Europa genügend Potenzial? Nochmals sei das Buch von Joachim Bauer mit dem Titel »Fühlen, was die Welt fühlt – die Bedeutung der Empathie für Mensch und Welt«, das im Blessing Verlag erschienen ist, erwähnt. Darin ist eine Bestandsanalyse der Welt zu lesen und Zukunftsszenarien sind dargestellt. Jetzt allerdings geht es darum, die Welt nicht gänzlich zu zerstören.
Das ist richtig, ja. Also ich glaube, dieses Gefühl schlummert in jedem von uns. Also ich glaube, so sind wir als Menschen einfach gemacht. Wenn wir unsere Kindheit anschauen, da ist uns die Liebe näher als der Hass. Und ich glaube, das schlummert, dieses Potenzial schlummert in jedem von uns. Und klar müssen wir es wahrnehmen und rauslassen. Aber Krisen fördern Potenziale und versteckt es zutage. Und ich glaube dran, weil ich bin einfach ein Idealist und ich weiß, dass wir besser können. Und das sehe ich auch in meinen Studierenden, dass da wirklich ein großer Hunger nach Sinnhaftigkeit da ist. Weil es gibt so viel gut ausschauende Architekturprojekte, die haben wir zum Saufordern, also grob gesagt. Aber was wir wirklich brauchen, sind sinnvolle Projekte und wirklich schöne Projekte oder schöne Architektur. Und wenn man sich jetzt überlegt, was ist Schönheit, dann ist es für mich eigentlich ein formaler Ausdruck von Liebe. Und wenn wir was aus Liebe tun, dem Menschen gegenüber, der Mitwelt, dem Planeten gegenüber, dann tun wir es automatisch nachhaltig. Und von dem her ist das, was wir einfach versuchen, oder was ich versuche über die Lehre oder über die Projekte auszudrücken, dass es nicht mehr ist Form follows Function, weil das ist abgehakt, sondern dass es viel weiter gehen muss und viel mehr darüber hinausgehen muss, dass es wirklich ist Form follows Love, also die Form folgt der Liebe.
Und Anna Heringer, diesem Credo gleichgültig, ob in Bangladesch, in Ghana, wo sie gerade einen Bildungscampus für die Don Bosco-Organisation baut oder in ihrem ausgebauten Dach, das sie mit ihrer Familie in Laufen bewohnt. Sie hörten Wissensart, den Podcast der Wissenschaft und Kunst vereint. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.